Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen und ein gesegnetes Auferstehungsfest. Ich möchte auch die Gäste nochmal ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns immer über Gäste, die zu uns in die Gemeinde kommen, über jeden, der kommt. Wie man sieht, sind viele von uns unterwegs. Aber es ist halt auch schön, Gäste im Gottesdienst zu haben, die sonst nicht hier sind. Ich möchte auch nochmal der Technik danken, also das funktioniert jetzt hoffentlich alles etwas neu und anders, aber ich denke, Beamer und Leinwand, das wird jetzt alles ganz gut funktionieren. Danke für die extra Zeit, die ihr da hineingelegt habt. Ja, in gewisser Weise könnte man sagen, dass unser Leben aus einer Vielzahl von Prüfungen besteht, oder? Also manche von euch nicken ganz besonders, nicht wahr, Walter? Also man geht von Prüfung zu Prüfung, das fängt schon bei den Kleinen an in der Schule, vielleicht schon vorher. Wo gibt es da noch Prüfungen? Was habt ihr so in eurer Erfahrung alles an Prüfungen miterlebt und hinter euch gebracht? Führerschein. Ja, genau, Führerschein hätte ich jetzt auch gedacht. Was noch? Gesellenprüfung, ja. Ja, genau. Was noch? Was gibt es noch für Prüfungen? Ja, im Studium jede Menge, oder? Hat jemand von euch diese Woche eine Prüfung gehabt? Nee, jetzt gerade nicht, ne? Aber danach wahrscheinlich, oder? Was meinst du? Nächste Woche, ja, genau. Also ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Und manche Prüfungen sind einfach auch schwerer als andere. Also ich hatte meine ultimative Prüfung. Ich denke, das war mein Staatsexamen. Ich habe zwar dann noch weiter studiert, noch ein anderes Studium dran gehängt, aber mein Staatsexamen, mein juristisches Staatsexamen hier in Erlangen beziehungsweise am Oberlandesgericht in Nürnberg, das war meine ultimative Prüfung. Also das war schon sehr herausfordernd. Ich kannte den Herrn damals noch nicht sehr lange, konnte das also alles noch gar nicht so richtig im Glauben abgeben, wusste nicht, wie man das tut, war unglaublich nervös und musste dann da diese Treppen hoch in diesen oberen Raum, in diesen oberen Saal. Hanni weiß genau, wovon ich spreche, oder? Also ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich so gut gewesen, dass das für dich alles ganz toll war. Eine tolle Erfahrung. Wir müssen nachher mal damit miteinander reden, aber für mich war das, oh, ich glaube, so viel Baldrian hätte ich gar nicht zu mir nehmen können, um mich da zu beruhigen. Hätte mal vielleicht mit Gebet versuchen sollen, aber gut. Ich war noch sehr jung im Glauben. Nun ja, das sind so die weltlichen Prüfungen, die wir haben in unserem Leben. Aber dann gibt es ja noch andere Arten von Prüfungen, und zwar Glaubensprüfungen. Prüfungen unseres Glaubens an Gott. Und ich finde, dass gerade diese Prüfungen, Glaubensprüfungen, noch ein ganz anderes Kaliber haben. Auch am heutigen Ostersonntag möchte ich meine Predigtserie im Leben oder über das Leben von Abraham weiterführen. Das ist nicht die typische Ostersonntagspredigt, aber ich finde dennoch, dass gerade dieses Kapitel, in dem wir heute angelangt sind, ganz besonders gut zu Ostern passt. Und ihr müsst mir da einfach ein bisschen Geduld geben, um euch das zeigen zu können während dieser Predigt. Wir befinden uns in 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose 22. Hier erleben wir eine der größten Glaubensprüfungen, die Abraham, und ich würde sagen, die je ein Mensch ablegen musste. Eine ultimative Prüfung. Nun ja, vielleicht, und die meisten von uns wissen das, ist das nicht das erste Mal, dass Abraham vor der Entscheidung steht, Gott zu vertrauen. In ganz besonderer Art und Weise Gott zu vertrauen. Immer wieder in seinem Leben kam er an Punkte, an denen es absolut wichtig war, Gott zu vertrauen und sich auf Gottes Führung zu verlassen. Naja, und das hat Abraham dann auch getan. Meistens. Mehr oder weniger. Mal besser und mal schlechter. Und das haben wir in dieser Predigtserie sehr gut mitbekommen. wir gerade nach irgendwelchen großen Glaubensschritten, Gehorsamsschritten, dann auch wieder völlig daneben lag, geistlich gesehen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich etwas gewesen. Also wir schauen da nicht so sehr auf Abraham herab, sondern wir sagen ja, das sind Punkte, an denen wir uns hier andocken können, an denen wir hier sehen können, wie Abraham ein Mensch war, so wie du und ich. Er war ein ganz normaler Mensch. Allerdings mit einem sehr großen Glauben, wie wir heute sehen werden. Aber eben nicht in perfekter Art und Weise. Und das war eben besonders ermutigend. Auch das erfahren wir in unserem Glaubensleben, in unserer Nachfolge immer wieder, dass es so verläuft, ja, dass wir mal besser, mal mehr im Glauben nachfolgen können und mal weniger. Und so gehen wir von Prüfung zu Prüfung in unserem geistlichen Leben. Und die Prüfungen in unserem Leben helfen uns natürlich. Denn Gott hat ein Ziel mit uns. Er hat ein Ziel mit uns, das Ziel, uns Jesus Christus ähnlicher zu machen, durch diese Prüfungen. Es geht nicht so sehr darum, wie wir zunächst auf diese Prüfung reagieren, sondern um die Frage, wie schnell wir wieder aufstehen, wenn wir nicht so gut reagiert haben, wenn wir vielleicht wie Abraham auch mal daneben gegriffen haben. Naja, und so gab es halt Situationen in Abrahams Leben, wo er sehr gut reagiert hat, zum Beispiel bei seiner Berufung aus Ur. Also gleich am Anfang, als wir zuerst über Abraham erfahren, bekommen wir mit, dass er von Gott berufen wird und sofort und unmittelbar und ohne irgendwelche Umschweife Gott gehorcht und das tut, was Gott ihm vorgibt. Ja, und dann an einer anderen Stelle, kurz danach, tut er dann wieder was ganz Falsches, indem er vorgibt, dass Sarah seine Schwester ist und nicht wirklich die Wahrheit über sie erzählt, dass sie seine Frau ist. Gut, er hätte auf Gott vertrauen müssen, auch an dieser Stelle. Die Frage ist natürlich, die Frage an uns ist, wie gehen wir mit Glaubensprüfungen um? Glaubensprüfungen, die in unser Leben kommen. Und wie sehen wir diese Glaubensprüfungen? Nehmen wir die an als Möglichkeiten zu wachsen? Oder sehen wir sie als lästige, hinderliche Umstände? Gut, in Kapitel 12 verspricht Gott zum ersten Mal, Abraham zum ersten Mal, dass er ihm eine große Nachkommenschaft geben wird und aus ihm eine große Nation machen wird. Und das setzt natürlich voraus, dass Abraham einen Nachkommen hat. Und wir alle haben mitbekommen in dieser Predigtserie, wir alle kennen das aus dem Text, dass es weitere 25 Jahre dauern wird, mehr als 25 Jahre, mehr als ein Vierteljahrhundert, bis Gott diese Verheißung, die er Abraham damals gegeben hat, erfüllen wird. Und wir haben uns im Zusammenhang mit dieser Predigtserie gefragt, wie würden wir damit umgehen? Also wie gehen wir damit um? Ganz konkret, wenn wir beten, wenn wir Gott um etwas bitten und wenn wir zunächst vertrauen, dass Gott es uns auch geben wird. Aber wie schnell bröckelt dieses Vertrauen? Wie schnell geben wir vielleicht auf zu beten und zu vertrauen? Und das ist wirklich ganz besonders, denn letztendlich haben Abraham und Sarah trotz auch geistlicher Niederlagen wirklich ein Vierteljahrhundert gewartet auf die Erfüllung dieser Verheißung und sind letztendlich treu gewesen. Denn dann letztendlich wurde ja Isaak geboren, der verheißene Sohn. In 1. Mose 21, Vers 2 heißt es, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Gott hat hier sein Versprechen genau so gehalten, wie er es gesagt hatte und genau zu der bestimmten Zeit. Gott ist einfach ein treuer Gott. Er hat genau das getan, was er gesagt hat, genau auf die Art und Weise, wie er es gesagt hat und genau zu der bestimmten Zeit. Gott ist ein treuer Gott. Und man könnte denken, dass das jetzt der Höhepunkt dieses ganzen Lebensberichts über Abraham ist, also die letztendliche Erfüllung von Gottes Verheißung, ein Vierteljahrhundert später. Ich denke, es ist ein Höhepunkt, aber es ist nicht der Höhepunkt. Der Höhepunkt, der kommt jetzt. Der Höhepunkt in Abrahams Leben, in seiner Nachfolge, in Kapitel 22. 1. Mose 22. Das Ganze beginnt mit Abrahams ultimativer Prüfung. Abrahams ultimative Prüfung. Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Gott verlangt dir von Abraham das ultimative Opfer, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn zu opfern, seinen Sohn, den er liebte. Dreimal in Kapitel 22 betont der Text, betont Mose, dass Isaak Abrahams einziger Sohn ist. Dreimal wird es ganz ausdrücklich genannt. Ja, und da fragen wir uns, Moment mal, ist Isaak wirklich Abrahams einziger Sohn? Da gab es doch noch einen, den Ismael. Wie ist das denn mit dem? Naja, und Ismael, und das haben wir im Text vorher gesehen, Ismael wurde auch von Abraham geliebt. Aber dennoch wird Isaak hier als sein einziger Sohn genannt. Und es ist einfach die Tatsache, dass Isaak der einzige Sohn der Verheißung war. Er war der verheißene Sohn, durch den dann die große Nachkommenschaft kommen sollte. Und letztendlich unser Herr und Retter Jesus Christus. Naja, aber was macht Gott hier? Jetzt hat er endlich das Versprechen gegenüber Abraham und Sarah erfüllt. Und dann? Dann soll Abraham Isaak opfern, soll ihn töten. Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen mit Gottes Verheißung? Das ist genau die offensichtliche Frage, die sich jeden von uns hier stellt. Und ich denke, das ist genau der Grund, warum Mose uns gleich zu Beginn, gleich hier in diesem ersten Vers, die Antwort darauf gibt. Die Antwort auf die Frage, warum? Warum tust du das, Gott? Die Antwort ist, da prüfte Gott den Abraham. Es ging nie darum, Isaak tot zu sehen. Gott wollte nicht, dass Isaak stirbt. Es ging nicht um Isaaks Hinrichtung. Es ging um Abrahams Glauben und um die Prüfung seines Glaubens. Und wir müssen das einfach sehen. Und das Problem ist immer, es ist kein Problem, aber wir müssen aufpassen. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie sie ausgeht. Aber wir müssen uns auch ein Stück weit in Abraham versetzen, um zu verstehen, was in ihm da vorging. Denn Abraham wusste natürlich nicht, wie es ausgehen wird. Abraham hatte nur diesen Befehl. Den Befehl, seinen einzigen Sohn zu töten. Seinen Sohn, den er liebte. Und auch wenn es uns schwer erscheint, aber versetzen wir uns einfach mal in die Lage von Abraham, wie das gewesen sein muss. Was er gedacht haben muss auf dem Weg, diese 3 Tage Reise. Isaak neben sich. Wie muss es Abraham gegangen sein? Er wusste die ganze Zeit, was Gott von ihm verlangte. Und er wusste nicht, wie es ausgehen wird. Und genauso ist es natürlich auch bei uns. Wenn Gott unseren Glauben prüft, dann wissen wir natürlich auch nicht, was passiert, was im Hintergrund stattfindet. Wir gehen genauso wie Abraham in diese Situation hinein, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Und wir fragen uns, warum? Warum, Gott, tust du das? Warum lässt du das in meinem Leben zu? Und wichtig ist, und das ist auch eine Sache, die wir hier wirklich lernen können, ist, dass wir einfach verstehen müssen, wenn wir Gottes Kinder sind, auch wenn es für uns so erscheint, dann ist unser Leben, unsere Lebenssituation nicht außer Kontrolle geraten. Gott hat alles in seiner souveränen Hand. Gott hat ein Ziel mit uns, wie ich eben schon gesagt habe. Er möchte uns durch diese Glaubensprüfung Jesus Christus ähnlicher machen. Und es ist wichtig, dass wir gerade auch in Glaubensprüfungen das im Kopf behalten. Als Gottes Kinder dürfen wir wissen, Gott hat ein Ziel mit uns. Ja, Und so sollte Abraham seinen Sohn als Brandopfer dargeben. Brandopfer, das waren damals durchaus geläufige Opfer. Wir sehen das auch mehrfach auch schon vor dem mosaischen Gesetz. Also nach der Flut brachte Noah ein Brandopfer in 1. Mose 8. Nach dem Auszug aus Ägypten brachte Jethro ein Brandopfer aus Dankbarkeit. Also ganz verschiedene Gründe, warum Brandopfer gegeben wurden. Hiob brachte ein Brandopfer für die vermeintlichen Sünden seiner Kinder. Aber ein Menschenopfer, also das gab es gar nicht bei Gott. Das war völlig ungewöhnlich und völlig extrem, geradezu absurd. Abraham kannte natürlich Menschenopfer, sicherlich aus seiner Heimat in Mesopotamien. Es war ihm geläufig, dass es sowas gibt, dass gottlose Völker sowas taten. Aber Gott hat sowas nie verlangt, niemals. Und ich denke, wenn wir uns das im Kopf behalten, dann wird Abrahams Reaktion umso bemerkenswerter. Ähnlich wie bei seiner Berufung in Kapitel 12 handelt Abraham auch hier sofort und ohne jegliche Diskussion. Vers 3. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Lauter Glaubensschritte, lauter Gehorsamsschritte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Welcher Ort war das? In Vers 2 heißt es, es war der Ort Moria. Interessanterweise wird der Ort wirklich, also namentlich, nur zweimal in Gottes Wort erwähnt. Nämlich hier und dann nochmal in 2. Chronik, Kapitel 3. Das möchte ich euch kurz vorlesen, denn da erhalten wir einige Informationen darüber. Also wir Bibelleser unter uns wissen, was Moria ist und was dahinter steckt, aber ich möchte es euch einfach nochmal zeigen. In 2. Chronik, Kapitel 3, hier heißt es in Vers 1, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stelle, die David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Moria ist der Tempelberg in Jerusalem. Das ist Moria. Dahin sollte Abraham seinen Sohn bringen und ihn opfern. Genau der Platz, auf dem später der Tempel aufgebaut werden sollte. Zufall? Kaum. Gut, was auch immer Abraham wusste. Also er wusste zumindest, was er tun sollte. Er wusste nicht, was Gott machen wird. Aber Isaak wusste gar nichts davon, von alledem. Vers 5. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Übrigens, wie alt war Isaak hier wohl? Was schätzt ihr, wie alt war er? Bitte? Jugendlicher? 38. Das kann, glaube ich, rechnerisch nicht ganz stimmen, aber so schlecht liegen wir gar nicht. Also es ist schwer zu sagen, es wird uns nicht genau genannt. Wir können dann hinterher sehen, in dem Abschnitt danach sehen wir, dass Sarah mit 127 stirbt. Also es ist schwer zu sagen, wie alt er genau war, aber was er nicht war, ist ein kleines Kind. Ganz sicher nicht. Ja, irgendwo zwischen diesem Kindesalter und einem Erwachsenenalter, irgendwo dazwischen befindet sich das. Das Wort Junge, das Mose hier für Isaak erwähnt oder wählt, ist genau das gleiche wie das Wort Knechte. Klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn man in der Originalsprache nachsieht, ist das genau das gleiche Wort. Junge Männer oder eben auch Knechte. Das ist die mögliche Übersetzung. Und so können wir davon ausgehen, dass Isaak eben auch ein junger Mann war, genauso wie diese Knechte, die mitgegangen sind. Vielleicht sogar über 20 Jahre, also das ist meine Schätzung, er war wahrscheinlich über 20. Gut, und das macht das Ganze natürlich noch interessanter, dass er als junger Mann hier geopfert werden soll. Aber was eben in diesem Vers 5 besonders heraussticht, ist Abrahams großer Glaube, wenn er sagt, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und wieder zu euch zurückkehren. Also kurz gesagt, wartet hier, bis wir wiederkommen. Der Junge und ich, wir gemeinsam werden zurückkommen. Ganz sicher. Er war sich ganz sicher, dass der Junge leben wird, dass Isaak leben wird. Es ist schon unglaublich, dass Abraham hier einfach davon ausging, auch trotz der Tatsache, dass er wusste, dass er Isaak opfern soll, dass Isaak leben wird, dass Gott irgendeinen Weg finden wird, um ihn überleben zu lassen. Und genau darin zeigt sich eben dieses extreme Vertrauen, dieser extreme Glaube von Abraham in einer extremen Situation. Und genau das macht Abraham zu einem Glaubenshelden. Abraham ist fest davon überzeugt, dass Gott eingreifen wird, wie auch immer. Und dass er weiterhin zu seinem Versprechen stehen wird. Das Versprechen, das er ihm gegeben hat, schon in Kapitel 12. Dass er durch ihn, durch Isaak, eine große Nation erstehen lassen wird. Und was das zeigt, ist zum einen natürlich Abrahams Glauben, seinen großen Glauben, aber vor allem auch die Tatsache, dass Gott einfach ein treuer Gott ist. Gott ist ein treuer Gott. Aber dann trotzdem nochmal die Frage, was wollte Gott eigentlich? Warum diese extreme Forderung, dass er Isaak opfern soll? Hätte er es nicht auch anders machen können? Vor allem gerade diese völlig untypische Opferung eines Menschen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, es ging nicht darum, dass Gott Isaak tot sehen wollte. Es ging einzig und allein darum, dass er Abraham an den Punkt bringen sollte und wollte, dass Abraham sich entscheiden muss. Wen liebe ich mehr? Meinen Sohn Isaak oder meinen Gott? Ist er bereit, wird er bereit sein, das Liebste, seinen Sohn Isaak hinzugeben, seinen einzigen Sohn, den Sohn der Verheißung? Das ist die extremste und die ultimative Prüfung für Abrahams Glauben im gesamten Leben von Abraham. Nun ja, und irgendwie müssen wir das Ganze auch auf uns beziehen, sonst geht der Text an uns vorbei, sonst sehen wir das als Abrahams Glaubenstat. Aber was hat das mit uns zu tun? Wie können wir uns da wiederfinden? Ich denke, die Frage liegt auf der Hand. Die Frage ist, wie sieht es mit unserer Hingabe aus? Wenn wir Nachfolger sind, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, was sind wir bereit zu tun? Was sind wir bereit, Gott zu opfern? Wie weit würden wir gehen mit Dingen, die uns lieb geworden sind, an denen wir festhalten, die wir nicht loslassen wollen? Und da gibt es viel. Meine Zeit, meine persönliche Zeit, meine Energie, meinen Einsatz, meinen Dienst, meine Fähigkeiten, meine Hobbys. Aber auch Dinge wie sündhafte Gewohnheiten oder problematische Gedankenmuster, Denkweisen. Was bin ich bereit, Gott hinzugeben? Abrahams Gehorsam an dieser Stelle ist ein wunderbares Beispiel für uns. Er vertraute Gott und gehorchte ihm. Echter Glaube, und das ist wichtig für uns, dass wir das verstehen, echter Glaube ist immer unmittelbar auch mit Gehorsam verbunden. Das ist eine Wahrheit, die, ich glaube, in der heutigen Zeit etwas verloren gegangen ist. Echter Glaube ist immer auch mit echtem Gehorsam Gott gegenüber verbunden. Das sage nicht nur ich, das sagt auch Jakobus im Neuen Testament. Und zwar in Jakobus 2, dürft ihr gerne mal aufschlagen. Hier wird nämlich genau dieser Bericht, genau dieses Ereignis zitiert von Jakobus. Jakobus 2, Vers 21. Hier heißt es, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt? Also wir wissen, dass er durch Glauben gerechtfertigt wurde, das sagt er auch gleich noch. Aber wurde auch durch Werke gerechtfertigt, als er, bezieht sich genau auf dieses Ereignis, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte. siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Glaube ja als die Grundlage, aber dann Werke als Frucht des Glaubens, als Zeichen, als Zeugnis des Glaubens. Bei Abraham im Neuen Testament und auch bei uns in unserem Leben. Echter Glaube zeigt sich immer durch echten Glaubensgehorsam. Gut, und nach der ultimativen Prüfung, dann Abrahams ultimatives Opfer, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Das ist doch die Frage schlechthin. Siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Mein Vater, wo ist das Opfer? Isaak weiß immer noch nicht, was passieren wird. Er sieht das Feuer und das Holz und die Opferstätte, aber er sieht kein Opfer. Er sieht das Opfertier nicht. Naja, und dann Abrahams Antwort, erfüllt von großem Vertrauen und bereit, alles zu tun, was Gott von ihm verlangt. Abraham, opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Opfere das, was dir am wichtigsten ist, um zu zeigen, wie sehr du mich liebst. Und dann eben Abrahams Antwort: Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Was für eine wunderbare Antwort. Da steht ja jetzt, dass dieser Opferaltar fertig, sein Sohn neben ihm, das Messer in der Hand, bereit. Und dennoch der Glaube: Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Was auch immer Gott fordert, er wird dafür sorgen. Gott wird für ein Opfertier sorgen, stellvertretend für dich, für meinen lieben Sohn. Vers 8, und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Genau das ist Abrahams ultimative Hingabe. Seine ultimative Bereitschaft, das zu tun, was Gott von ihm erwartet. Abrahams ultimatives Opfer. Wo ist das Lamm? Gott wird dafür sorgen. Aber bis dahin tue ich, was Gott mir sagt. Fantastisch. Bis hin zur Opferung meines Sohnes. Wenn es das ist, was Gott verlangt. Das ist es, was Abraham zum Glaubenshelden macht. Genau dieser Punkt. Was machen wir, wenn Gott etwas von uns fordert? Ein Gehorsamsschritt. Also ich glaube, wenig, was wir leisten müssen, was wir für Gott tun sollen, hätte dieses Kaliber. Na gut, und dann die Frage, was hat das alles mit Ostern zu tun? Mit unserem Herrn Jesus Christus. Wo ist hier die Hoffnung der Auferstehung nach dem Schrecken der Kreuzigung? Das werden wir gleich sehen, nämlich im letzten Punkt. Denn jetzt geht es um unsere ultimative Hoffnung. Denn die Parallele zu unserem Herrn Jesus Christus ist absolut offensichtlich. Ich lese weiter in Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Gott tat also genau das, worauf Abraham vertraut hatte. Gott wird für ein Opfer sorgen, er wird für das Lamm sorgen, irgendwie. Irgendwie wird Gott einen Weg finden, um sein Versprechen, dieses Versprechen der großen Nachkommenschaft durch Isaak zu erfüllen. Und genau das tut Gott. Gott sorgt für das Opfer, den Widder, den Abraham dann anstelle von Isaak opfern darf. Natürlich, für Gott war das von Anfang an klar gewesen, aber Abraham und Isaak wussten nicht, was geschehen wird. Für Abraham war diese Glaubensprüfung ganz real. Und er war bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Und das ist natürlich ein unglaubliches, dieses ganze Ereignis ist natürlich ein unglaubliches Bild für das Evangelium. Und das betrifft jeden von uns heute Morgen. Gerade auch am Ostersonntag. Denn auch wir benötigen dringend ein stellvertretendes Opfer. Wir alle, jeder einzelne von uns hat gesündigt. Wir verdienen Gottes gerechte Strafe. Wir haben gesündigt und sind den Anforderungen Gottes nicht gerecht geworden. Also, wenn ich hier irgendein Verbrechen begangen habe und mich dann auf den Standpunkt stelle, also, dafür werde ich bestimmt nicht bestraft. Schützt mich das vor der Strafe? Natürlich nicht. Jeder gerechte Richter, wenn ich tatsächlich ein Verbrechen begangen habe, wird die gerechte Strafe dafür fordern. Zu Recht. Weil ich mich schuldig gemacht habe. Und jede Schuld verlangt nach einer gerechten Strafe. Und so verstehen wir das aus unserem eigenen Leben. Und geistlich gesehen ist das natürlich genauso. Und die meisten von uns wissen das. Wir alle haben irgendwann mal erkannt, dass die Schuld, die wir auf uns geladen haben, darin besteht, dass wir unser Leben ohne Gott oder sogar gegen seine Maßstäbe geführt haben. Und damit haben wir eine Lebensschuld auf uns geladen. Und die erfordert eine gerechte Strafe. Geistlich gesehen muss es ein Opfer für unsere Schuld geben. Mein Vater, siehe das Feuer und das Holz, aber wo ist das Lamm? Wo ist das Lamm für uns? Die ganz klare Antwort auf diese Frage gibt Johannes der Täufer im Neuen Testament, als er Jesus Christus sieht und zu ihm sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Jesus ist das Lamm. Jesus ist das Opferlamm. Jesus ist das stellvertretende Opfer, das für uns hingegeben wurde. Das Gott für uns hingegeben hat. Er sorgte für den Ersatz für Isaak und er sorgte für den Ersatz für uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Im Gegensatz zu Isaak aber hat er seinen Sohn nicht verschont. Das steht übrigens auch sehr klar in Römer 8. Hier heißt es nämlich, Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also da ist einiges in dem Vers, auf das ich jetzt auch gar nicht eingehen möchte. Aber er, Gott, hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Gut, aber gedanklich sind wir immer noch bei der Kreuzigung und sozusagen bei Karfreitag. Wo ist da die Hoffnung der Auferstehung am Ostersonntag? Auch das möchte ich euch zeigen, denn auch die finden wir genau hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wüsste gerne, was in Abrahams Kopf vorgegangen ist. Also gerade auch auf dieser Dreitagesreise. Was hat er gedacht? Mose sagt es uns nicht, aber wir erfahren es dennoch im Hebräerbrief. Da erfahren wir, was Abraham gedacht hat. Und das finde ich absolut faszinierend. In Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Hier heißt es in Vers 17, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten auferwecken könne. Genau das ist es. Genau das ist, was Abraham erwartet hat. Er hat nicht erwartet, dass es ein Opfertier gibt, sondern er hat eine Auferstehung erwartet. Er ist fest davon ausgegangen, er wird seinen einzigen Sohn, den er liebte, töten, opfern. Und Gott wird ihn wieder auferstehen lassen. Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Ostersonntag. Das ist die Auferstehung. Denn schon Abraham, und das sehen wir ganz deutlich in seinen Gedanken, schon Abraham vertraute und glaubte an die Kraft der Auferstehung. Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott in der Lage ist, Menschen vom Tod aufzuerwecken. Und er rechnete fest damit, dass er das mit seinem Sohn Isaak machen wird. Auch wenn er dann letztendlich, wenn Gott dann letztendlich einen anderen Weg gewählt hat. Aber dennoch, das ist, was Abraham hier geglaubt hat. Abraham glaubte an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung. Und genau darauf dürfen natürlich auch wir hoffen. Weil Jesus Christus, unser Herr, auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, dürfen wir auch auf unsere Auferstehung, wenn wir seine Kinder sind, dürfen wir auf unsere Auferstehung hoffen und darauf, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen, weil wir auferstehen werden. So wie Jesus Christus auferstanden hatte. So wie Abraham dachte, dass sein Sohn wieder auferstehen wird. Die Auferstehung ist nicht nur ein neutestamentliches Konzept. Und das ist, woran wir heute am Ostersonntag denken, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist, dass er uns vorausgegangen ist und dass es eigentlich nur eine Sache der Zeit ist, dass auch wir ihm nachfolgen werden in der Auferstehung, wenn wir seine Kinder sind. Und so fordert Gottes Wort uns heute Morgen auf zweierlei Weise heraus. Für diejenigen von uns, die Jesus in ihrem Leben schon eingeladen haben. Wir haben heute gesehen, wie Abrahams großer Glaube unmittelbar mit Gehorsam verbunden war. Und die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, ist, wie sieht das bei uns aus? Gibt es irgendwelche Gehorsamsschritte, die wir nehmen sollten? Gibt es Dinge, die wir tun sollten, wo wir noch warten, wo wir noch zurückhalten? Anstatt wie Abraham hier im Glauben einfach zu vertrauen und zu gehorchen und zu tun mit Gottes Hilfe. Und jetzt einfach die Frage an dich, welchen Glaubensschritt solltest du in Antwort auf diese Predigt heute nehmen? Es gibt viele Dinge. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht, aber es gibt viele Dinge, die Gott von uns erwartet, von denen er möchte, dass wir Glaubensschritte nehmen. Gibt es etwas, das ich tun sollte? Vielleicht sollte ich Vergebung schenken. Vielleicht gibt es irgendeine Situation, ein Beziehungskonflikt in meinem Leben. Und es ist erforderlich, dass ich Vergebung schenke. Für manche von uns ist auch vielleicht der Glaubensschritt der Gehorsamsschritt der Taufe dran. Auch das ist ein Gehorsamsschritt. Oder vielleicht ist dran, dass wir eine Sünde, eine sündhafte Gewohnheit in unserem Leben vor den Herrn bringen, ihn bekennen. Und ihm abgeben, dass wir diesen Gehorsamsschritt tun. Irgendeine sündige Gewohnheit, die meine Beziehung zu Gott behindert. Was auch immer es ist, du weißt, welcher Glaubensschritt dran ist. Welchen Gehorsamsschritt solltest du nehmen? Gut, und dann gibt es vielleicht noch welche unter uns, die einfach diese Beziehung mit Jesus Christus noch gar nicht eingegangen sind. Die Jesus Christus noch nicht bewusst in ihr Leben eingeladen haben, die noch nicht um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben, die Jesus noch nicht nachfolgen. Und wäre der heutige Ostersonntag nicht ein wunderbarer Tag, um diese Entscheidung zu treffen, um eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, ihn in dein Leben einzuladen, ihn darum zu bitten, dir deine Sünden zu vergeben und dein Leben mit Jesus Christus zu führen. Denn nur dann, wenn du das tust, hast du wirklich auch die Hoffnung, die ultimative Hoffnung auf die Auferstehung. Und du darfst wissen, dass wenn du diese Entscheidung getroffen hast, aber nur dann, du die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen darfst. Damit bin ich am Ende meiner heutigen Predigt. Aber ich möchte einfach mal etwas Zeit geben, damit wir uns alle überlegen können, welcher Schritt jetzt dran ist. Es wäre schade, jetzt einfach zu schließen und zu sagen, wir gehen, was gibt es zum Mittagessen, lass uns zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Sondern lass uns einfach die Zeit nochmal nehmen und überlegen, Welcher Gehorsamsschritt ist heute Morgen in Antwort auf diese Predigt, auf diesen Text, auf Abrahams Glaubensgehorsam bei mir fällig? Nehmen wir uns die Zeit und ich werde dann ein Gebet abschließen. Ich danke dir für das Leben von Abraham, das uns so ein großes Vorbild ist und gerade auch mit dem heutigen Ereignis, Vater, mit der Opferung seines Sohnes Isaak, Vater, und dem stellvertretenden Opfer, das du gegeben hast, Vater. Und letztendlich erinnert uns daran, dass dein Sohn Jesus Christus das stellvertretende Opfer für uns war. Vater, ich danke dir dafür, dass wir das vor Augen haben dürfen. Dass wir vor Augen haben dürfen, dass dein Sohn Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Dass er uns vorangegangen ist und dass wir deswegen die Hoffnung haben, am Ende unseres Lebens bei dir sein zu dürfen. In dem Moment, in dem wir hinübertreten, dürfen wir bei dir sein, in der Ewigkeit, durch die Auferstehung. Vater, und so danke ich dir dafür. Vater, es gibt so viele Gehorsamsschritte, die wir wie Abraham nehmen sollen in unserem Leben. Es gibt immer wieder Dinge, die wir tun sollen, von denen wir wissen, dass sie richtig sind. Vater, ich bitte dich, hilf uns, diese Gehorsamsschritte auch zu nehmen, Vater, im Glauben, so wie Abraham. Vater, und gerade am heutigen Ostersonntag möchte ich einfach für denjenigen oder diejenigen bitten, die diese lebendige Beziehung zu deinem Sohn Jesus Christus noch gar nicht haben, die noch gar keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben. Vater, ich bitte dich, dass du ihnen ins Herz sprichst und ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst und wie sehr du möchtest, dass sie zu dir kommen, Vater. Für diejenigen unter uns bitte ich in ganz besonderer Weise durch deinen wunderbaren Sohn, Jesus Christus. Amen.